Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit André Zanto, hallo, und wir reisen jetzt kurz in die Vergangenheit.
I have been instructed by His Majesty's Government.
Auf Anweisung der Regierung seiner Majestät gebe ich feierlich bekannt, dass man in Ermangelung einer Regelung beschlossen hat, den vorzeitigen Rückzug britischer Truppen und der britischen Verwaltung aus Palästina zu planen.
And of the British administration from Palestine.
Das war vor rund 70 Jahren, als sich die Briten aus Palästina zurückgezogen haben. Später, 1988, taten die Jordanier das Gleiche. Und das war dann der Moment für die palästinensische Befreiungsorganisation, den Staat Palästina auszurufen. Aber die Umsetzung, die krankt bis heute, auch 30 Jahre später. Warum, das wollen wir heute besprechen in dieser Weltzeit. Erstmal allerdings zu den Fortschritten in den Palästinensergebieten. Auch die gibt es, rund 50 Kilometer nördlich von Jerusalem in Nablus. Dort steht die erste Uniklinik im Westjordanland. Das ist ein Ort der Hoffnung, der immer mehr Patienten hilft, immer mehr Ärzte aus dem Ausland anzieht und immer mehr junge Ärzte ausbildet. Der Motor dahinter ist Klinikchef und Herzchirurg Salim Hatsch Yahia. Um ihn zu treffen, ist Florian Rappaport nach Nablus gefahren.
Hi.
Hi.
Mein Name ist Florian Rappaport von German Public Radio.
Ich hatte mich vor ein paar Tagen schon telefonisch angekündigt. Die Mitarbeiterin am Empfang nimmt mich mit in den Aufzug, hoch in den dritten Stock. Hier ist die Intensivstation der Kardiologie. Morgenvisite. Fünf Patienten liegen dort. Drei mit Beatmungsmaske. Ihre Betten sind durch Vorhänge getrennt. Sie alle sind an Geräte angeschlossen, die auf schwarzen Monitoren die Herzfrequenz abbilden, den Blutdruck und die Sauerstoffsättigung des Blutes. An einem der Krankenbetten stehen vier Ärzte. Das also ist Professor Salim Hatsch Yahia, Herzchirurg, aber als einziger der Ärzte nicht im weißen Kittel, sondern in einem blauen Nadelstreifenanzug ohne Krawatte. Ich bin hergekommen, um ihn zu treffen, ein Palästinenser aus einer arabischen Kleinstadt in Israel, der mit den besten Herzchirurgen der Welt gearbeitet hat, zuletzt in Schottland. Und seit 2014 managt er die Uniklinik, implantiert Herzen als einziger Arzt im Westjordanland und er unterrichtet junge Mediziner hier in der ersten Uniklinik der Westbank in Nablus.
So that's the open heart intensive care.
50 Jahre alt, volle schwarze Haare, mit Gel nach hinten gekämmt, blaue Augen, fester Blick.
So this patient was saved by emergency cath.
Dieser Patient wurde durch eine Not-OP am offenen Herzen gerettet. Er entwickelt sich gut.
Er wendet sich wieder seinen Kollegen zu, der nächste Patient. Ihm geht es offensichtlich schlechter. Am Nachmittag will er sich den Patienten noch einmal anschauen.
Salamtak. As you see, the intensive care unit is just next door to my office.
Wir gehen rüber in sein Büro. Das ist direkt neben der Intensivstation. Manchmal, sagt er, geht er während einer Vorstandssitzung der Klinikleitung raus, schaut noch den Patienten und kommt zurück.
So that's the operating theater.
Can we walk inside?
No, they need the greens.
Auch der Operationssaal befindet sich hier auf der dritten Etage. Betreten können wir ihn gerade nicht, aber Hatsch Yahia versichert, dass er bestens ausgestattet sei mit Geräten auf dem aktuellen Stand der Medizintechnik. Die Herzoperationen macht er selbst. Es sind künstliche Herzen, die er implantiert. Kleine mechanische Pumpen, die das Herz des Patienten unterstützen oder sogar ganz ersetzen. Bisher waren Organspenden von Hirntoten im Westjordanland nicht erlaubt.
It wasn't. Now it is. It wasn't.
Ein altes jordanisches Gesetz, das im Westjordanland noch Anwendung fand, ließ bislang nur Organspenden von lebenden Menschen zu. Nierentransplantationen zum Beispiel. Eine Gruppe, zu der auch Hatsch Yahia gehörte, erarbeitete eine Gesetzesänderung, die seit 2018 in Kraft ist. Bis jetzt hat aber noch niemand im Westjordanland sein Herz gespendet. In seinem Büro kurbelt Hatsch Yahia die Rollläden hoch. Nablus liegt eigentlich zwischen zwei Bergen. Aber von seinem Fenster aus erkennt er das Mittelmeer.
Ich kann das Meer sehen, da, wo die Wolken die Spitzen des Berges küssen. Das ist das Mittelmeer. Sehr aufregend.
So you can see it from here. Which is very exciting.
Das Krankenhausgebäude stand schon, als Salim Hadj Yahya vor 4 Jahren nach Nablus kam. Aber seitdem er hier ist, sehen viele palästinensische Ärzte, die im Ausland studiert haben, eine Chance darin, wieder in die Heimat zurückzukehren. Hadj Yahya hat auch Equipment und Operationstechniken hergebracht, die Palästinenser bisher nur in israelischen Krankenhäusern erhalten konnten, mit aufwendigen Sonderreisegenehmigungen.
So we have the largest faculty of medicine and health sciences in the Middle East. We have 4000 students.
Der Herzchirurg erzählt, dass die medizinische Fakultät der angeschlossenen An-Najah-Universität die größte im Nahen Osten sei, mit aktuell 4000 Studierenden. All das hätten sie geschafft, obwohl das Westjordanland in weiten Teilen besetzt ist. Israel bestimmt, wer einreisen und wer ausreisen darf, wer in den palästinensischen Autonomiegebieten leben und arbeiten darf und wer nicht. Ärzte und Krankenpfleger können auf dem Weg zum Krankenhaus an israelischen Checkpoints aufgehalten werden. Auch die Einfuhr von medizinischem Equipment wird von Israel kontrolliert. Dessen Import kann sich durch den israelischen Zoll verzögern, wird aber in der Regel nicht blockiert. Nur radioaktive Substanzen kommen nicht ins Westjordanland. Israel macht Sicherheitsbedenken geltend. Deshalb kann das Krankenhaus in Nablus beispielsweise keine PET-Scans durchführen, die bei der Diagnose von Krebs wichtig sind. Aber Hadj Yahya sagt, er wolle nicht jammern.
I don't like moaning, I don't like crying, I don't like complaining.
Dass es hier trotz allem so gut läuft, gibt den Menschen Hoffnung. Am Computer zeigt er mir ein Video, auf das er sehr stolz ist.
I have a video for you. Something I'm very proud of. Okay, on YouTube, if you put my name, and that will come up.
Wenn Sie meinen Namen bei YouTube angeben, finden Sie das.
That's 4,000 students who gathered spontaneously.
4,000 Studenten sind spontan zusammengekommen, als ich 2016 die erste erfolgreiche Transplantation eines künstlichen Herzens in Palästina geschafft habe. Sie waren absolut ergriffen und euphorisch über diesen Erfolg.
They were absolutely thrilled and euphoric. Look at this. I believe that this institution is actually one of the most important institutions in Palestine.
Ich glaube, diese Institution, die An-Najah-Uniklinik, ist die wichtigste in Palästina und hat das größte Potenzial zur Neugestaltung nicht nur unserer Medizin, auch unserer Gesellschaft und der Politik in den nächsten 15 Jahren.
Hadj Yahya wirkt euphorisch, auch wenn die Aufgabe und sein Leben mehr als schwierig klingen. Er könnte es leichter haben, weiterhin im Vereinigten Königreich arbeiten, in Glasgow, wo er noch Professor ist und seine Familie lebt. Jeden Monat fliegt er hin und her. Oder er könnte in Israel arbeiten, wie früher, die erste Station seiner Karriere am Tel HaShomer Krankenhaus bei Tel Aviv.
One of the biggest hospitals in the Middle East. Tel HaShomer is a huge hospital.
Das ist eines der größten Krankenhäuser im Mittleren Osten. Es ist riesig, im Herzen der israelischen Gesellschaft nahe Tel Aviv. Es gab aber fast keine palästinensischen Ärzte da. Ich war einer der ersten dort.
I was one of the first there.
Erstaunlicherweise hat ihm das bei den Patienten Pluspunkte eingebracht.
Interestingly, the Jewish patients, they actually picked up on me to do their surgery because they knew.
Die jüdischen Patienten haben mich ausgewählt als Chirurg, weil sie wussten, wenn ein Palästinenser hier als Chirurg arbeiten darf, muss er sehr gut sein.
He must be very good, at least better than his counterparts or colleagues.
Zumindest muss er besser sein als seine Kollegen, sonst hätte er es nie in diesem diskriminierenden System geschafft. Ich habe sie nie enttäuscht.
I never let them down.
Von Israel ging Salim Hadj Yahya nach London, arbeitete und forschte dort an neuen Transplantationstechniken. 2010 übernahm er die Leitung der Herztransplantationsabteilung in Glasgow, wo seine Frau und Kinder immer noch leben. Die An-Najah-Universitätsklinik eröffnete 2013. Ein Jahr später übernahm er hier das Management und die Position als Chefarzt. Ein Fulltime-Job.
I spend all my time in the hospital.
Ich verbringe all meine Zeit im Krankenhaus.
I don't have a house here.
Ich habe hier kein Haus. Meine Familie lebt in Glasgow. Hier habe ich kein soziales Leben. Hier im Büro schlafe ich auch auf der Couch ein paar Stunden. Ich lege dann meine Beine so hin.
Er hebt die Beine auf den Bürostuhl, denn sie passen nicht auf die kleine Couch. Das sieht ziemlich unbequem aus. Der einzige Herzchirurg im Westjordanland hat kein richtiges Bett, aber einen starken Willen. Gleich trifft er sich hier in diesem Büro mit mehreren Spendern zu einem Essen. Währenddessen laufe ich durch die Klinikgänge. Vor dem Hörsaal treffe ich eine Studentin.
Hibba Tamam.
Hibba Tamam ist 21 Jahre alt.
I'm 21. I was born in Saudi Arabia, in Riyadh.
Sie ist in Saudi-Arabien aufgewachsen, in Riyadh, und ist extra für ihr Medizinstudium hierher gekommen.
Yes, I came here for studying medicine.
Warum ausgerechnet hierher und nicht zum Beispiel in die USA?
I'm actually Palestinian, but I was born there and I lived there my entire life.
Es stellt sich heraus, dass sie eigentlich Palästinenserin ist. Sie sagt, es fühle sich gut an, hier zu studieren, weil hier alle Palästinenser sind.
Yes, it does. Like you feel like you belong here.
Und außerdem sei die Uni in Nablus eine sehr gute und angesehene Universität.
Everyone knows like Najah University, like it's like one of the top universities. It's a very strong university.
Sie ist die größte Uni im Westjordanland mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1918 zurückreicht. Und mit einer Infrastruktur, auf die auch Manager Salim Hajj Yahya jetzt zurückgreifen kann. Und auf ein großes Team von Mitarbeitern. Zu diesem Team gehört auch Ala Rubi.
Rubi.
Vorname ist?
Ala, A-L-A. Ich bin jetzt 40 geworden, vor kurzem.
Arzt aus Hamburg mit einer Familie, die aus einem Vorort von Hebron stammt.
Sie konnten nicht hier studieren?
Nee, zu meiner Zeit nicht. Es gab ja keine medizinische Fachhochschule.
Das heißt, die meisten dieser 120 Ärzte, die hier arbeiten, die wurden quasi noch im Ausland ausgebildet?
Die meisten im Ausland, die meisten. Der Chef der Gefäßchirurgie hat in Deutschland studiert, Chef der Kardiologie auch. Der Chef der Nephrologie hat auch in Deutschland studiert. Es gibt ein paar Ärzte, die in den USA ausgebildet sind, manche in England, aber auch einige in arabischen Ländern, in Jordanien, in Syrien auch. Also die meisten im Ausland, weil es gab ja bis 1997 keine medizinische Hochschule hier in dem Land. Und jetzt mittlerweile gibt es drei. Eine in Jerusalem, eine in Jenin und eine hier in Nablus.
Wir sind in der Kardiologie, hinter einer Glasscheibe mit Blick auf den Arzt am Operationstisch. Ein Röntgengerät hängt an einer kreisrunden Aufhängung, fährt um den Körper des Patienten und liefert Bilder auf Monitore.
Genau, das ist ja eine besondere Anlage. Ne? Diese Anlage ist ja dafür da, um halt die Herzkranzgefäße des Herzens zu sehen. Das ist schon hochmodern. Hier mit dem Gerät können Sie wirklich täglich Menschenleben retten. Ja, ja.
Solche Operationen wurden vor einigen Jahren noch nicht in Palästina gemacht?
Nee, die Patienten mussten entweder nach Israel oder nach Jordanien transportiert werden und dort behandelt werden. Und Menschen, die in Gaza leben, die wurden auch in Ägypten behandelt. Ganz kurz, dürfen wir kurz unterbrechen? Die brauchen meinen Rat.
Ich frage mich, warum Ala Rubi seine Stelle in Hamburg aufgegeben hat und mit Familie nach Nablus gekommen ist.
Ich sag mal so, bei mir war das, dass ich hierher wollte. Über einen Freund habe ich ja gewusst, dass da hier ein Bedarf ist und ich habe mich beworben. Der Bedarf ist groß. Also wir werden als Herzchirurgen gebraucht. Herzerkrankungen sind ja die erste Ursache, Todesursache, ne, in dem Land. Und es mangelt an Herzchirurgen. Ganz kurz, das ist hier vom Chef. Hallo?
Hallo. Das Essen mit Spendern geht zu Ende.
Hallo. Gehen zum Büro vom Professor Salim. Der wartet jetzt auf uns.
Salim Hajj Yahya ist sehr zufrieden. Ein Bauunternehmer hat eine Spende zugesagt.
1,5 Millionen Euro.
Aber nicht in Bar, kein Geldkoffer. Aber er wird spenden für einen der neuen Stockwerke des Krankenhauses. Das Stockwerk, das auf Kinder mit Krebs spezialisiert ist.
Dieses neue Gebäude für die Uniklinik in Nablus wird zu 90% aus Spenden finanziert werden. Den Betrieb finanziert Hajj Yahya über laufende Einnahmen, über das, was Patienten für Untersuchungen privat zahlen, Größere Eingriffe zahlt meist die Regierung.
Also das ist ja so, die meisten Menschen sind nicht versichert. Wenn sie behandelt werden sollten, bezahlen sie aus der eigenen Tasche. Oder die haben ja die Option, wenn die das nicht bezahlen können, im Eilverfahren so eine Versicherung abzuschließen. Und dann übernimmt die Regierung so zwischen 70-100% der Kosten von der Behandlung.
Allerdings zahlt die Regierung, also die palästinensische Autonomiebehörde, die PA, ihre Rechnung nur langsam.
There's a huge debt on the PA and they're not paying that.
Die Autonomiebehörde schuldet dem Krankenhaus viel Geld, umgerechnet rund 60 Millionen Euro.
60 Millionen Euro.
Wir schauen aus dem Fenster. Dort bauen Arbeiter schon den neuen Turm des Krankenhauses.
There will be 3 basement floors and then after that another 12 floors.
Da werden die 3 Stockwerke im Erdgeschoss sein. Darüber 12 Stockwerke, es wird also ein großer Turm mit 10 Operationsräumen, zusätzlich zu den 5, die wir schon haben. Das verdreifacht unsere Kapazität auf fast 800 Betten insgesamt. Wir haben dann die meisten Betten in einem Krankenhaus in Palästina. Sehr aufregend. Bisher haben wir 3 Stockwerke mit Spenden finanziert. Da fehlt noch viel, aber wir sind optimistisch.
But we are optimistic. As I told you, we try to look at the full half of the cup, not the empty one. This is how you manage everything.
So der Chefarzt der ersten Uniklinik im Westjordanland, Florian Rappaport, hat ihn getroffen für die Weltzeit. Und bei all diesen Fortschritten und Hoffnungen haben wir auch immer gehört, wie schwierig alles ist für die Palästinenser. Warum ist das immer noch so? Dazu jetzt Einschätzungen von Tim Aßmann aus unserem Korrespondentenbüro in der Region. Erstmal schönen guten Tag.
Ja, guten Tag nach Berlin.
Herr Aßmann, wenn wir jetzt über Fortschritte und Rückschritte von Palästina sprechen, müssen wir erstmal über den wichtigsten reden. Und zwar, ist Palästina überhaupt schon ein Staat oder noch nicht? Wir erinnern uns, vor rund 30 Jahren hat die PLO einseitig den Staat Palästina proklamiert. 1988 war das. 2011 beantragte dann Präsident Abbas die Vollmitgliedschaft bei den Vereinten Nationen. Rund 2/3 der Länder weltweit erkennen Palästina als Staat an. Wie schätzen Sie den Status nun ein, Palästina 2019? Ein Staat?
Nein, Palästina ist kein Staat. Jedenfalls ist Palästina ganz sicher nicht das, was wir als Deutsche unter einem Staat verstehen würden. Also ein souveränes Land mit der Kontrolle über seine Grenzen, mit der Kontrolle über das Staatsgebiet. Ja, ein unabhängiges, territorial zu definierendes Gebilde, das sind die Palästinenser nicht. Alles andere ist völkerrechtliche Betrachtungsweise, sage ich einmal. Es herrscht mehrheitlich in der internationalen Staatengemeinschaft Konsens darüber, dass die Palästinenser einen Staat bekommen sollen oder den Anspruch auf einen Staat haben. Und wie man dann eben damit umgeht, wie die anderen Länder damit umgehen, das ist unterschiedlich. Sie haben es gesagt, eine Mehrheit der Staaten hat Palästina als Staat anerkannt, wohl wissend, dass es eben de facto in der Realität einen solchen funktionalen Staat Palästina nicht gibt. Eine Mehrheit hat auch für den Beobachterstatus in den Vereinten Nationen gestimmt. Das war 2012. Seitdem haben die Palästinenser dort eben diesen Beobachterstatus. Deutschland hat sich damals enthalten. Nichtsdestotrotz gibt es eben Länder wie auch Deutschland, die trotzdem aber sagen, die Palästinenser haben einen Anspruch auf einen eigenen Staat in Form einer Verhandlungslösung mit den Israelis. Das wäre dann die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, an der ja Deutschland nach wie vor festhält.
Diese Zwei-Staaten-Lösung beinhaltet dann eben auch 2 Territorien für Palästina, einmal Gaza und das Westjordanland, das ja auch immer weiter zerteilt wird. Ist denn so überhaupt ein Staat in Zukunft möglich?
Ja, darüber, wie das dann funktionieren könnte und funktional eben auch tatsächlich den Anspruch eines Staates erfüllen können sollte, also dass man sich da auch frei bewegen kann und dass das eben auch lebensfähig, auch wirtschaftlich lebensfähig ist, da gab es ja immer wieder Lösungsansätze, die momentan gar nicht mehr groß diskutiert werden, weil die Zwei-Staaten-Lösung als solche eben gerade kein Thema ist. Aber da war zum Beispiel eben auch die Rede über den Abtritt von Land von Israel an die Palästinenser, zum Beispiel südlich von Jerusalem, um dann eben einen Landkorridor sozusagen zu schaffen zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland. All diese Ideen hat es gegeben. All diese Ideen sind momentan von einer Umsetzung sehr weit entfernt. Und dazu gehört ja eben auch, dass die Palästinenser ja nicht nur Gaza und das Westjordanland als Staatsgebiet beanspruchen, sondern ja eben auch im arabischen Teil Jerusalems, in Ostjerusalem, ihre eigene Hauptstadt haben möchten. Und davon ist man natürlich auch sehr weit entfernt. Israel hat Jerusalem, also Ostjerusalem, das ist ja besetzt, hält seit 1967 annektiert, sagt, das ungeteilte Jerusalem Jerusalem ist unsere Hauptstadt und hat seit dem vergangenen Jahr oder seit 2017 im Dezember schon ja da auch die Unterstützung der USA. Donald Trump hat auch gesagt, Jerusalem ist Israels Hauptstadt.
Sie sprechen das schon an, Israel schafft hier Fakten. Was würden Sie sagen, welche Mitverantwortung trägt eben die israelische Regierung in den letzten Jahren für die schwierige Staatsfindung Palästinas?
Daran, dass die Zwei-Staaten-Lösung nicht zustande kommt, haben sicherlich beide Seiten, Israelis und Palästinenser, Mitverantwortung. Man war dem Ganzen mal ziemlich nah im Rahmen des Oslo-Prozesses. Mittlerweile kann davon keine Rede mehr sein. Auch deswegen, weil Israel gerade eben nicht momentan den Eindruck macht, dass es an einer solchen Lösung interessiert ist. Der aktuelle Regierungschef Netanyahu nimmt eben das Wort Zwei-Staaten-Lösung auch gar nicht in den Mund. Unterdessen werden aber die von Ihnen angesprochenen Fakten eben auch geschaffen in Form von baulichen Fakten. Die Siedlungen, die israelischen Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten. Die werden immer weiter ausgebaut und 600.000 Siedler wohnen da schon. Wie dann eine Zwei-Staaten-Lösung möglich sein soll, das ist eben nicht zu erkennen. Insofern trägt natürlich Israel hier zentrale Verantwortung als Besatzungsmacht daran, dass eben ein Staat für die Palästinenser nicht zustande kommt.
Es gibt aber auch hausgemachte Probleme, auch das haben Sie schon angedeutet. Ich nenne mal das Fehlen von Demokratie. Also seit 2005 ist Abbas Präsident. Damals wurde er gewählt mit rund 60% der Stimmen. Seit 2005 gab es aber auch keine erneute Präsidentschaftswahl. Ähnlich ist es mit dem Parlament. Seit 2006 gewählt, seitdem auch nicht mehr, immer wieder verschoben. Also hier fehlt es eindeutig an Mitbestimmung der palästinensischen Bevölkerung. Diese Kontinuität, schadet die oder hilft die der palästinensischen Staatsfindung?
Also die aktuelle palästinensische Politik trägt zentral Verantwortung dafür, dass man eben nicht weiterkommt und ist sicherlich kein guter Anwalt der Interessen der Palästinenser. Das muss man klar sagen. Die Ursache dafür liegt zum einen darin, dass die beiden zentralen palästinensischen politischen Gruppierungen, die Hamas und die Fatah, eben sich nach der von ihnen angesprochenen Wahl zerstritten haben. Dieser Streit eskalierte dann, resultierte darin, dass die Hamas in einem gewaltsamen Putsch die Macht im Gazastreifen übernahm. Die Hamas, der Wahlgewinner damals. Seitdem sind diese beiden Lager, also die Fatah von Palästinenserpräsident Abbas im Westjordanland und die Hamas im Gazastreifen, tief zerstritten, finden nicht zueinander und damit ist die palästinensische Politik natürlich auch in möglichen Verhandlungen komplett handlungsunfähig und kein Verhandlungspartner, so sieht es zumindest die israelische Regierung. Und in der Tat führt eben diese Spaltung zur politischen Lähmung der Palästinenser. Man muss aber eben auch noch sagen, dass Mahmoud Abbas und seine Autonomiebehörde auch dort, wo sie Verantwortung tragen, keine besonders gute Figur machen. Sie gelten als hochkorrupt, sind bei der Bevölkerung extrem unbeliebt. Abbas hat nur sehr niedrige Zustimmungswerte. Und das führt eben auch dazu und ist ein Grund dafür, dass die Palästinenser auch im Westjordanland, wo eben Abbas die Verantwortung trägt und auch mehr machen könnte und es selber in der Hand hätte, das Vertrauen in die Politik, in die regierende Politik mehrheitlich verloren haben. Da regiert ein Greis, zum Teil sehr autoritär und auch nicht demokratischen Maßstäben entsprechend.
Sagt Tim Aßmann aus unserem Studio in Tel Aviv. Vielen Dank.
Bitte gerne.
Soweit die Weltzeit heute. Ich bin André Zante und demnächst hier weiten wir das Thema aus. Und zwar fragen wir nach der Verantwortung von den USA und von Donald Trump. Da hat er einiges angekündigt vor seiner Wahl. Was konnte er umsetzen im Nahostfriedensprozess? Demnächst hier im Podcast der Weltzeit.